Radio SRF.
Ja, kann ich mir, ihr will nicht mehr Papst Benedikt XVI. Was bedeutet dieser Rücktritt für die katholische Kirche? Wie groß sind die Chancen für eine Erneuerung und werden nun jüngere Päpste gewählt? Im Tagesgespräch ist nun Pater Eberhard von Gemmingen. Er ist Theologe, ihr kennt den Papst seit vielen Jahren und als ehemaliger Leiter des deutschen Dienstes von Radio Vatikan war ihr so etwas wie die Stimme des Papstes. Der 76-Jährige arbeitet heute als oberster Spendensammler der deutschen Jesuiten. Die Fragen stellt Ursi Christ.
Das Tagesgespräch.
Herr von Gemmingen, der Rücktritt des Papstes gestern hat fast die ganze Welt überrascht. Wie überraschend kam er für Sie?
Ja, er kam auch für mich persönlich sehr überraschend. Und nachdem ich von einer Rundfunkanstalt gestern so um 11 Uhr, halb 12 Uhr angerufen wurde, habe ich gesagt, da muss ich erstmal in Rom nachhören, habe einen Jesuitenpater in Rom, der gut informiert ist im Allgemeinen, angefragt, stimmt das, dass Papst Benedikt seinen Rücktritt angekündigt hat? Und der Jesuitenpater hat gesagt, das ist barer Unfug, denn der Sprecher des Papstes, Lombardi, hatte noch vor wenigen Tagen gesagt, was Papst Benedikt in den nächsten Wochen und Monaten alles tun werde. Also der offizielle Sprecher des Vatikans war offenbar nicht informiert oder hat er nicht die Wahrheit gesagt. Also ich denke, auch in Rom waren die allermeisten Leute sehr überrascht.
Aber die Begründung zu müde, es fehlt die Kraft, das scheint plausibel.
Das scheint mir sehr plausibel. Wenn man jetzt anfängt zu spekulieren, welche Intrigen es gegeben hat und so weiter, muss man wirklich dazu sagen, das ist reine Spekulation. Und es ist doch sehr wahrscheinlich, dass Papst Benedikt eben gesagt hat, ich merke, dass mir die Kräfte wirklich nicht reichen. Und ich muss auch sagen, ich habe seit ein paar Jahren schon die Ansicht vertreten, auch öffentlich, Päpste der Neuzeit müssten einfach immer zurücktreten, weil heutzutage durch die Medizin der Mensch ja so alt werden kann. Früher ist man an einer Grippe gestorben, heute wird man 90 und 100 Jahre alt und gleichzeitig ist das Amt heute viel anspruchsvoller als früher. Deswegen habe ich schon lange die These vertreten, Päpste müssen zurücktreten. Und in dem Sinn habe ich dann gedacht, also Benedikt ist weise und tut das.
Wie bewerten Sie denn diesen Rücktritt? Hier spricht man von einem mutigen Schritt. Die Schweizer Bischöfe sagen eine souveräne Tat. Das Wort Revolution gar ist gefallen. Ist es eine Revolution?
Es ist natürlich in dem Sinn eine Revolution, weil eigentlich davon ausgegangen wurde, im Normalfall, dass ein Papst, ebenso wie die Bischöfe, bis zu ihrem Tod im Amt sind. Apostel treten nicht zurück. Aber das war natürlich aus einer anderen Zeit, wo die meisten Menschen mit 60 oder 70 Jahren gestorben sind. Und die Bischöfe treten ja schon oder müssen ihren Rücktritt mit 75 Jahren anbieten, dem Papst. Und sie tun das auch. Und es gibt unendlich viele pensionierte Bischöfe rund um den Globus und pensionierte Kardinäle. Ich glaube, im Vatikan oder in Italien sitzen 60 pensionierte Kardinäle. Und so ist es schon auch eine kleine Revolution, dass der Papst nun sagt, ich trete zurück. Ich finde das hervorragend, weil er damit die Türe geöffnet hat, dafür, dass auch zukünftige Päpste den Gedanken an sich heranlassen und nicht sagen, ein Papst muss bis zum Tod durchhalten.
Das heißt, er öffnet auch die Tür für eine Verjüngung, für jüngere Päpste, wenn man nicht den Eindruck hat, ein 50-Jähriger, der bleibt dann vielleicht 40 Jahre.
Ja, genau, die Chance, dass ein Jüngerer zum Papst gewählt wird, wächst dadurch, dass man sieht, ein Papst kann auch zurücktreten.
Kann man sagen, er hat vielleicht mit diesem Rücktritt, mit dieser Neuerung den wichtigsten Schritt seiner Papstkarriere gemacht?
Na, das wäre, glaube ich, übertrieben. Aber er hat sein Pontifikat, wenn man will, auf einen Höhepunkt gebracht, nämlich er hat eine große Souveränität gezeigt, indem er sagt, ich nehme meinen Hut, ich gehe. Also der Höhepunkt ist, das ist glaube ich übertrieben und falsch, aber das wird sich schon einprägen. Benedikt ist vorangegangen mit dem guten Beispiel, wenn es der Kirche nicht mehr dient, dann geht ein Papst eben.
Pater von Gemmingen, Sie haben schon 2005 damals noch Leiter des deutschen Radio Vatikans das erste persönliche Interview mit dem damals neuen Papst Benedikt XVI. Geführt. Haben Sie nicht schon damals kurz gedacht, er hat ja gezögert und gesagt, das Amt, ich will das gar nicht unbedingt. Haben Sie nicht damals vielleicht auch schon gedacht, der will das Amt nicht?
Ja, ich meine, ich habe gedacht, er nimmt das nur als ein Kreuz an. Er hat sich nicht danach gedrängt, er hat sich nicht danach gesehnt und er sprach ja selber von dem Fallbeil, das über seinem Haupt niederging. Er hat das eben angenommen als seine Pflicht, aber er hat sich überhaupt nicht danach gedrängt. Im Gegenteil, er wollte, solange er Kardinal war, zu mehreren Zeitpunkten nach Deutschland zurückkehren oder jedenfalls in die Pension gehen. Das hat er auch laut gesagt. Er hängt überhaupt nicht an dem römischen Posten.
Wie wichtig ist der Aspekt, dass Papst Benedikt ja auch der Würde des Amtes verpflichtet war, auch dieses Amt als etwas in Schönheit gelebt hat? Also wie sein Vorgänger wollte er nicht enden, um es mal so zu sagen.
Ja, ich glaube, das ist übertrieben, es so zu formulieren. Ich sehe eher etwas anderes, nämlich Johannes Paul II. War ein Slave und die Slaven tendieren zu einer gewissen Mystik. Und Johannes Paul II. Wollte, glaube ich, der Welt zeigen, wie man anständig als Christ leidet und stirbt. Und Benedikt ist ein Germane, nüchterner, rationaler. Und er sagt, wenn es dem Leben der Kirche besser ist, wenn ich zurücktrete, dann trete ich zurück. Es geht um das Wohl der Kirche.
Er hat ja auch begründet, eben das Amt ist sehr viel anstrengender geworden, sehr viel belastender auch. Sie waren selber lange Jahre im Vatikan, haben das beobachtet. Wie sehr hat sich diese Belastung in den letzten 2-3 Jahrzehnten tatsächlich verändert?
Ja, ich glaube eben vor allem in Europa. Nicht in Nordamerika, in Europa hat es einen Schub an Säkularisierung gegeben. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist zusammengebrochen, dass die jungen Menschen in die Kirchen hineinwachsen. Das ist bei der evangelischen Kirche ganz genauso. Obwohl die evangelische Kirche menschenfreundlicher wirkt und liberaler und moderner, aber das Hineinwachsen in die Kirche ist bei der evangelischen Kirche noch schlechter als bei der katholischen. Das ist ein Schub in Europa an Säkularisierung, dass religiöser Glaube an Gott sich verflüchtigt. Und das ist in anderen Kontinenten und auch in Amerika, Nord- und Südamerika sehr anders. Und das ist das eigentliche Problem. Wenn man immer sagt, wenn der Papst doch moderner wäre, würde es der Kirche in Europa besser gehen, dann halte ich das für wahnsinnig oberflächlich. Es dreht sich in Wirklichkeit um einen Schub an Säkularisierung. Den evangelischen Kirchen in Europa geht es noch viel schlechter als der katholischen, obwohl sie sich der Moderne doch viel mehr öffnen.
Aber die Belastung, die ist gestiegen.
Die Belastung ist gestiegen und hier ist meiner Ansicht nach eine Fehlentwicklung im Vatikan und in der katholischen Kirche. Wir müssten dezentraler werden. Wir müssten dafür sorgen, dass nicht so viele Entscheidungen im Vatikan getroffen werden, dass so viele Briefe in den Vatikan gehen und umgekehrt. Es müsste ganz offiziell und mit nach großer Beratung eine Dezentralisierung geben, eine Strukturänderung. Und das müsste meiner Ansicht nach ein nächster Papst anpacken. Aber man darf es nicht glauben, wenn die Strukturen der katholischen Kirche dezentraler würden, würde der Glaube gleich wachsen. Das ist was total anderes.
Wenn wir noch beim Rücktritt bleiben, bis am 28. Februar abends 20 Uhr bleibt Papst Benedikt noch im Amt. Das sind nur noch gut 2 Wochen. Wieso so schnell?
Das weiß ich nicht. Das muss man ihn selber fragen. Ich glaube,
ich meine, macht es einen Sinn, dass es so schnell geht, dass beispielsweise Streitigkeiten verhindert werden können? Macht das einen Sinn?
Ja, das macht einen Sinn. Also, ich denke, Papst Benedikt wird sich überlegt haben, wenn ich es innerhalb von 3 Tagen mache, sage, in 3 Tagen trete ich zurück, dann ist zu wenig Vorbereitungszeit. Wenn ich sage, ich mache das erst in 2 Monaten, dann ist das zu lang. Also dann hat er einfach gesagt, sagen wir am Monatsende. Ich meine, ich finde den 28. Februar auch erstaunlich, weil warum gerade da? Aber man hat dann wahrscheinlich eben gesagt, naja gut, machen wir es am Monatsende.
Sie kennen ja Papst Benedikt XVI. Seit langer Zeit. Sie haben in Tübingen studiert als Papst Benedikt, damals noch Kardinal Josef Ratzinger. war und dort gelehrt hat. Sie waren eben lange im Vatikan. Was ist er für ein Mensch?
Er ist vor allem ein Denker, ein Theologe, auch Philosoph kann man sagen. Er ist ein, wenn man will, ein Vordenker und ein kritischer Vordenker, der einerseits, das wird ihm ja permanent vorgeworfen, also die Tradition kennt und hochhält, aber sich andererseits auch mit der heutigen Zeit, mit der Moderne auseinandersetzt. Seine erste Enzyklika Deus Caritas ist wirklich ein Wort in die Moderne hinein. Dann sein Wort von der Diktatur des Relativismus ist natürlich eine Verkürzung, aber doch ein sehr klares Wort, was ihn bedrängt, was ihn bewegt. Dass heutzutage, ich sag's mal mit meinen Worten, ein Pragmatismus über alles herrscht. Der Mensch von heute denkt meistens, was technisch geht, wird auch gemacht. Und dass es da eine Rückbindung gibt, sowohl an die Natur, das haben Gott sei Dank die Grünen entdeckt, als auch eine Rückbindung an die Ethik gibt, was dem Menschen wirklich gut tut und was ihm nicht gut tut. Papst Benedikt hat einfach erkannt, und zwar einfach schon als Theologe und früher, wo Dinge in der Moderne schieflaufen, wo er zumindest sagt, stopp, bitteschön nachdenken, nicht einfach alles tun, was möglich ist und nachplappern und die öffentliche Meinung bedrängen. Es gibt ja nun auch wirklich viele gescheite andere Leute, zum Beispiel auch Wirtschaftsleute, die sagen, die Welt wird heute nur noch davon bestimmt, was der Einzelne in seinem Egoismus wünscht. Alles andere ist sekundär und wird weggespült.
Sie sagen das, Pater von Gemmingen, mit einer gewissen Sympathie. Welche Bilanz würden Sie denn ziehen dieses Pontifikats von Papst Benedikt, das nun 8 Jahre gedauert hat?
Also am Tag nach seiner Rücktrittsankündigung eine Bilanz zu ziehen, ist übertrieben. Aber also in etlichen Jahren werden meiner Ansicht nach weise Menschen sagen, wir hatten einen überdurchschnittlich weisen, weitsichtigen Papst. Sie werden wahrscheinlich auch sagen, er war in der Leitung dieser riesigen katholischen Weltkirche immer wieder überfordert und vor allem war auch der vatikanische Apparat überfordert, gerade in der Kommunikation. Man hätte wirklich manche Panne. Es wurde noch gestern gesagt, er habe diesen Williamson, der den Holocaust leugnet, wieder in die Kirche aufgenommen. Man hätte einfach im Vatikan am Tag danach sagen müssen, Papst Benedikt war nicht informiert worden durch eine Schlamperei im Vatikan. Man hätte nach der Regensburger Rede, wo er die Muslime scheinbar beleidigt hat, sagen müssen, Papst Benedikt hat total das Gegenteil gesagt, aber es wurde missverstanden. Also der Vatikan ist in Kommunikation für uns anspruchsvolle Mitteleuropäer viel zu schwach. Man müsste manches, was dann als dummes Zeug in die Welt kommt, sofort zurückweisen und da ist der Vatikan einfach überfordert, vor allem eben auch, weil in Italien die Uhren sehr anders gehen, das weiß man schon in der Schweiz, die italienische Schweiz tickt sehr anders als die deutsche Schweiz und die Mentalitäten sind sehr unterschiedlich und daher ist das, was man für italienische Journalisten sagt, im Vatikan oft ausreichend. Das reicht für die germanischen, die deutschsprachigen Journalisten oft überhaupt nicht.
Aber diese Bilanz, die man hier auch liest, jetzt ein Pontifikat der Krisen und Pannen, da würden Sie sagen, da wird vieles übertrieben. Da wurde zwar kommunikativ Fehler gemacht, aber da wird vieles übertrieben.
Da wird sehr, sehr vieles übertrieben und vor allem wird es nur gesagt aus unserer mitteleuropäischen Sicht. Natürlich, wir sind außerordentlich anspruchsvoll, wir haben Gott sei Dank alle volle Teller und auch volle Kassen meistens, während die meisten Menschen rund um den Globus viel grundlegendere Probleme haben mit Essen, Trinken, Gerechtigkeit, Krieg etc. Und die meisten Menschen rund um den Globus, die meisten Katholiken, werden sagen, Papst Benedikt war ein Großer. Und weil es uns so gut geht, können wir unsere Aufmerksamkeit nur auf die Pannen richten, die es tatsächlich gab. Es gab dumme Bischofsernennungen, es gab dumme Aussagen, es gab auch, man hat nicht genügend gesehen, dass der Papst auch freundlich sein will gegen wiederverheiratete Geschiedene, gegen Homosexuelle etc. Das hat man, ich glaube, gedacht hat er persönlich sehr viel freundlicher, aber rüber kam es von Rom sehr hart.
Aber wenn er als konservativer Papst in die Geschichte eingeht, einer der Frauen beispielsweise als Priesterinnen nicht wollte, der das Zölibat aufrechterhalten hat, der gegen die Abtreibung war, der Kondome gesagt hat, verschlimmern AIDS. Er war ein konservativer Papst.
Und manche Leute werden sagen, oder er selber wird sagen, das war ja gerade gut, weil wenn ein Papst nicht konservativ ist, ist er schlecht. Also das Wort konservativ ist eigentlich, könnte man gleich sagen, das wird als schlecht bezeichnet. Aber die Sachen sind ja sehr viel komplexer. Die evangelische Kirche hat Frauenordination und ist Frauen gegenüber viel offener. Besser geht es hier, der Zustrom zur evangelischen Kirche ist eher geringer als zur katholischen. Die Pille ablehnen, das heißt die Geburtenplanung, die katholische Kirche ist für Geburtenplanung mit natürlichen Methoden, aber auch toleriert auch andere Methoden. Also sagen wir, die Sachen sind ja, einfach zu sagen, einer ist progressiv, einer ist konservativ, das ist wirklich töricht, weil die Grünen sind konservativ und sind trotzdem als progressiv gehandelt. Also diese Etiketten sind einfach falsch.
Also wenn er gestern seine Rücktrittsrede in Latein verlesen hat, der Kirchensprache, auch ein Moment des Konservatismus, dann würden Sie sagen, das bitte nicht überbewerten.
Bitte nicht überbewerten. Er wollte halt damit zeigen, ich bin kein Italiener und ich spreche nicht für die Italiener, weil die Alternative wäre gewesen Italienisch oder Englisch. Aber damit hätten dann alle Frankophonen gesagt, dieses blöde Englisch, geh doch bitte zum Latein zurück, wir wollen nicht Englisch dominiert werden. Ich fand es nicht sehr schön, dass er Eucharistie feiern in Deutschland, den Kanon auf Latein gebetet hat. Das finde ich nun wirklich übertrieben. Aber ihm die Rücktrittsrede auf Latein anzukreiden, ist wirklich sehr oberflächlich.
Bis Ostern soll nun ein neuer Papst gewählt werden. Ist es irgendwie möglich zu sagen, wer Papst wird?
Man kann natürlich ein paar Namen handeln, das werde ich jetzt hier nicht tun. Ich meine, ich kenne ein bisschen die möglichen Kandidaten, die werde ich nicht nennen. Ich sage auch, es wäre sehr erfreulich, wenn ein Afrikaner oder Asiate oder Lateinamerikaner dran käme, aber ich sehe eigentlich keine Kandidaten, die wahrscheinlich Papst werden könnten. Aber ich würde mich sehr darüber freuen.
Aber so etwas wie früher, es entsteht ja die Situation, dass es dann zwei Päpste gibt. Einer, der sich zurückgezogen hat, der zurückgetreten ist, und ein neuer Papst. Daraus entsteht keine Gefahr.
Daraus kann eine Gefahr entstehen, wenn der Zurückgetretene und seine unmittelbare Umgebung, die ihn pflegt, nicht äußerst diskret und zurückgezogen lebt. Also es darf nicht passieren, dass plötzlich in der Zeitung steht, der zurückgetretene Papst Benedikt meint zu dieser oder jener politischen oder theologischen Frage dies oder jenes. Das darf nicht passieren. Er muss wirklich aus der Öffentlichkeit total verschwunden sein. In dem Sinn kommt es fordert es meiner Ansicht nach höchste Disziplin, dass auch seine Umgebung, die Leute, die ihn pflegen und betreuen, nicht sagen, er ist ganz unzufrieden mit der Kirchenentwicklung da oder dort, er würde das anders machen. Das darf nicht sein. Also ich hätte mir gewünscht, dass er zwar in Italien bleibt, aber an einen etwas entfernteren Ort geht von Rom. Aber vielleicht unterschätze ich die Disziplin, und wenn er in dem Kloster im Vatikan ist, kann er zwar Besuche bekommen, aber die Besuche werden nichts über sein Denken ausplaudern.
Aber wenn Sie ihn als Person kennen, denken Sie, dass er da eher sich ruhig verhalten wird, sich nicht mehr einmischen wird, auch nicht in die Wahl seines Nachfolgers jetzt?
Er darf es nicht. Ich meine, und er selber weiß ja auch, was los ist, und wird es meiner Ansicht nach nicht tun. Aber die Frage ist natürlich eben, er wird von dieser oder jener Person besucht werden, was ich auch sehr schön finde, meinetwegen auch sein Bruder, aber auch andere, die ihn persönlich kennen, die müssen dann nachher, wenn sie bei ihm waren, dürfen höchstens noch sagen, wie es ihm gesundheitlich geht. Auch das würde ich eigentlich ablehnen. Für den Nachfolgerpapst wäre es nicht angenehm, wenn öfters was über seinen Vorgänger in der Zeitung stünde. Also vor allem aber auch nicht, was er denkt zu politischen oder theologischen Fragen.
Sie haben vorhin gesagt, Kandidaten sehen Sie nicht wirklich, aber dieser Anspruch aus Lateinamerika und Afrika, wie begründet ist er?
Ja, der ist natürlich sehr begründet, weil erstens mal in Lateinamerika ist ja, man kann fast sagen, die Mehrheit der Katholiken dieser Welt. Zweitens wäre es natürlich für Afrika oder Asien sehr ermutigend, wenn in Rom ein Papst säße aus Afrika oder Asien. Das wäre ein Zeichen, jetzt sind wir in der Weltkirche wirklich angekommen und werden respektiert und anerkannt. Das wäre sehr ermutigend und die viele Europäer würden das ja auch sehr schön finden. Das wäre einfach ein wunderbares Zeichen, ähnlich wie das Zeichen des Rücktritts von Papst Benedikt, ein historischer Fortschritt.
Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, nach einem polnischen und einem deutschen Papst müsse es nun doch wieder ein Italiener sein. Und zwar einfach deshalb, weil gerade Vatileaks auch gezeigt habe, dass innerhalb des Vatikans zu viel nicht in Ordnung sei, dass es einen Italiener bräuchte, der da sozusagen aufräume oder, um es noch härter zu formulieren, der ausmiste. Ist da was dran?
Ein Stückchen davon können richtig sein, wenn es der richtige Italiener ist. Also ich meine, sagen wir mal, dass der Hausdiener Texte vom Papstschreibtisch geklaut und fotokopiert hat, es zeigt nicht auf Intrigen im Allgemeinen, sondern zunächst einmal nur darauf, dass dieser Mann den Eindruck hatte, es geht was schief und eben diese Papiere geklaut hat. Man kann nicht sagen, das ist ein Zeichen, dass da alles durcheinander geht. Das ist wirklich auch übertrieben. Jedenfalls muss man nicht meinen, damit der Wahrheit nahe zu kommen. Wenn es der richtige Italiener ist, der auch seine Landsleute durchschaut und ihre Raffinesse kennt, kann das sehr hilfreich sein. Aber es muss auch nicht so sein.
Wie wichtig ist es überhaupt, wer nun Papst wird?
Ich würde fast sagen, es wird heute ein bisschen übertrieben. Der Nachfolger Petri, der Bischof von Rom, muss dafür sorgen, dass im Zweifelsfall die katholische Kirche nicht auseinanderfällt, dass die widersprechenden Positionen von Bischöfen in der Weltkirche zusammengeführt werden. Er ist Garant der Einheit, aber er ist nicht Superbischof der ganzen Welt. Johannes Paul II. Hatte ein bisschen den Eindruck vermittelt, dass er allzuständig ist für die ganze Welt, dass er der Apostel und Missionar der ganzen Welt sei, der katholischen Welt. Er hat sich ja auch als Paulus-Nachfolger bezeichnet. Das ist damit die Gefahr eingegangen, das Petrusamt ein bisschen zu überdehnen. Der Bischof von Rom muss dafür sorgen, dass die gesamte Weltkirche nicht auseinanderfällt, aber er ist nicht der Seelsorger und Bischof für den ganzen Globus.
Zum Schluss, was würden Sie sich vom neuen Papst erhoffen?
Ich wünsche mir vor allem eine Dezentralisierung, eine Strukturreform. Die katholische Kirche braucht im Sinne des Zweiten Vatikanums eben genau diese Dezentralisierung, dass die Funktion und Aufgabe der Bischöfe, der Ortskirche aufgewertet wird, dass mehr in den Ländern und Kontinenten entschieden werden kann, dass nicht so viel über römische Schreibtische läuft, dass man mehr hinschaut, was brauchen die wachsende Kirche in Indonesien, in Indien, in China. In China wächst das Christentum ungeheuer. Es gibt heute angeblich mehr Katholiken in China als Mitglieder der Kommunistischen Partei. Also, und da braucht es eine gewisse Dezentralisierung. Es läuft zu vieles über Rom und Vatikan und Papst müssen entlastet werden. Und das ist ein schwieriger und langwieriger Prozess. Den brauchen wir, den wünsche ich mir.
Und dieser Weg könnte dann für Europa beispielsweise auch anders aussehen als jetzt für Afrika oder China?
Ja, ein bisschen anders. Die katholische Kirche darf nicht auseinanderbrechen, aber sie muss dezentraler werden.
Pater Eberhard von Gemmingen, herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitteschön, gerne.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.